der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Herzlich willkommen in der neuen Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit Hartmut Berndt zum Thema LEADER, Erfolgsmodell mit unklarer Zukunft. Ich darf erstmal unseren heutigen Gast der Folge vorstellen. Das ist Dr. Hartmut Berndt. Er ist Vorstandsvorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen in Deutschland, der BAKLAG, und Vizepräsident der ELAD, also dem Europäischen Zusammenschluss der LEADER-Aktionsgruppen auf EU-Ebene. Er ist außerdem ehemaliger aktiver Regionalmanager in verschiedenen LEADER-Regionen, unter anderem dem Göttinger Land und der Region Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen. Er ist außerdem gelernter Agraringenieur und seit September 2025 stellvertretender Vorsitzender des Sachverständigenrats Ländliche Entwicklung. Außerdem setzt er sich seit über 20 Jahren für die Belange ländlicher Regionen, der Vernetzung der LEADER-Aktionsgruppen ein und ist daher der perfekte Gesprächspartner für das heutige Thema. Schön, dass Sie mit dabei sind, Herr Berndt. Willkommen im Podcast.
Ja, ich bedanke mich für Ihre Einladung.
Jawohl. Heute soll es um das Thema LEADER und ländliche Entwicklung gehen. Vor ungefähr 35 Jahren fand der LEADER-Ansatz zum ersten Mal seinen Weg in die gemeinsame Agrarpolitik der EU, die bis dahin eher auf die Landwirtschaft fokussiert war. Seitdem hat sie auch stärker den ländlichen Raum und die breitere ländliche Entwicklung in den Fokus genommen. Und seit damals hat sich eben auch LEADER zu einem zentralen Baustein der Förderung ländlicher Räume entwickelt. In Deutschland gab es in der Förderphase von 2023 bis 2027 insgesamt 372 LEADER-Regionen, also Regionen, die mit der LEADER-Methode arbeiten, die vor Ort ansetzt und abgestimmt auf lokale Bedarfe eben Projekte fördert und Strategien entwickelt, um ländliche Räume zu stärken. Beispiele für den Ansatz, wie die Förderung am Ende aussehen kann oder für Projekte, wie sich die materialisierte, sind unter anderem Dorfläden, Bürgerbusse, Konzepte und Beschilderung von Wanderwegen, aber auch Machbarkeitsstudien für Ideen oder auch Musikworkshops für Jugendliche. Und in den letzten Monaten gab es insbesondere auf EU-Ebene eine Diskussion über die Weiterentwicklung des mehrjährigen Finanzrahmens, also quasi des EU-Haushalts. Und damit einher ging auch die Frage der Weiterentwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik und damit auch die Frage der Zukunft von LEADER. Und daher wollen wir heute mal darüber sprechen, was LEADER denn vor Ort in den ländlichen Regionen leistet, wie man es vielleicht weiterentwickeln kann und was gerade auf EU-Ebene diskutiert wird. Und da würde ich vorschlagen, wir starten direkt rein in die Themen. Bevor wir aber zu diesen großen Fragen kommen, fangen wir einmal ganz am Anfang an. Wie funktioniert denn der LEADER-Förderansatz in der Praxis vor Ort, Herr Berndt? Also welche Akteure sind da eingebunden und welche Strukturen sollte man dafür kennen?
Grundsätzlich muss man vorwegschicken, dass LEADER verschiedene Prinzipien verfolgt. Und das wichtigste Prinzip ist das Bottom-up-Prinzip. Also tatsächlich die echte Einbindung, eine echte Partizipation der Menschen vor Ort. Und zwar in die Umsetzung von Fördermitteln für die Region. Und ich glaube, das kann man so sagen, es ist beispiellos. Es gibt es ansonsten nicht. Wir haben ja gerade im Förderwesen eher eine ziemlich starke Top-Down-Strategie bei allen anderen Förderprojekten. Ich glaube, das macht wirklich den Unterschied aus. Sie haben es vorhin schon gesagt. Wenn die Menschen vor Ort einbezogen werden, einerseits in die Strategie, die man verfolgen möchte, andererseits aber auch in die konkrete Umsetzung von Projekten, welche Projekte sollen gefördert werden, dann ist das viel, viel passgenauer als die Ideen, die vielleicht in Berlin, in Brüssel oder sonst wo erdacht werden, schon auch mit einem sehr positiven Ansatz, aber eben nicht immer wirklich treffsicher.
Das leuchtet auf jeden Fall ein. Wie sieht denn die Einbindung der Akteure vor Ort dann konkret aus? Also im Rahmen von welchen Strukturen findet es dann statt?
Das zentrale Element der LEADER-Förderung ist die lokale Aktionsgruppe, die LAG. Das ist ein Zusammenschluss von einem möglichst breiten Spektrum von Akteuren aus der Region. Das ist, und das kann man vorwegschicken, für alle Beschreibungen von LEADER sehr unterschiedlich gelöst in einzelnen Mitgliedstaaten, aber auch in einzelnen Regionen in Deutschland oder in einzelnen Bundesländern. Aber das Grundprinzip, dass also möglichst viele verschiedene Akteure eingebunden werden und meine Akteursgruppe mehr als 50% der Mitglieder stellt, das ist schon ein sehr entscheidendes. Und diese lokale Aktionsgruppe ist schon zu Beginn von besonderer Bedeutung, weil sie sich gemeinsam eine Strategie zur Weiterentwicklung der Region überlegt. Und diese Strategie, die dann zusammengestellt wird, die umfasst in der Regel einen Förderzeitraum der EU, der normalerweise 7 Jahre umfasst. Und diese Strategie ist eben letztendlich die, ja, ein bisschen wie die Bibel für die nächsten 7 Jahre der Förderung. Also da sind alle Leitlinien, Richtlinien, die die Region sich selber setzen möchte. Also welche Schwerpunkte möchte man setzen? Wie will man fördern? All das ist in dieser Strategie beschrieben. Und diese Strategie ist zugleich das Bewerbungsschreiben. Also das, es gibt eine Auswahl von Regionen, die an LEADER teilnehmen können. Und diese Strategie dient sozusagen der Auswahl der Region. Wenn ich von Auswahl spreche, dann ist es, sollte es auch aus unserer Sicht, und das wird auch in Deutschland zumindest weitestgehend so umgesetzt, eine Auswahl anhand von Qualitätskriterien sein und nicht eine Auswahl gegen andere Regionen. Also, und das hat auch dazu geführt, dass in den meisten Bundesländern inzwischen LEADER flächendeckend angeboten wird. Also in allen Regionen, die das Kriterium einer ländlichen Region erfüllen, wird dann auch LEADER in der Regel umgesetzt.
Und diese Auswahl, die erfolgt dann quasi auf Länderebene, wo sich quasi dann die Regionen bewerben, richtig?
Ja, das sind wir schon bei einem Punkt, der auch vielleicht später noch, wenn wir über den mehrjährigen Finanzrahmen reden, eine Rolle spielt. Ländliche Entwicklung in Deutschland ist Ländersache. Also auch viele andere Programme laufen über die Länder. Die Kommission ist aber sehr bestrebt, das auf eine nationale Ebene zu heben. Wir sind jetzt schon in einer Förderphase, die zum ersten Mal nicht Länderprogramme hat, also wo tatsächlich die Länder ihre Umsetzung auch für LEADER direkt mit der EU-Kommission diskutiert und verhandelt haben, sondern wo es einen nationalen Strategieplan gibt, der für ganz Deutschland gilt. Allerdings muss man sagen, haben die Bundesländer darin dann doch einen Anteil von, man könnte es nennen, regionalen Kapiteln, sodass sie dann doch spezifische Umsetzungsstrategien hier auch formuliert haben und auch die Umsetzung, also die Auslobung von Fördermitteln, die Bewilligungsstellen, das ganze Administrative läuft in Deutschland auf Länderebene.
Okay, da werden wir auf jeden Fall später nochmal im Detail eingehen, weil das ja auch die Kernpunkte der aktuellen Diskussion auf EU-Ebene sind. Sie hatten eben schon das Thema angesprochen, Bottom-up, genau, auch so ein bisschen das Thema Zusammenarbeit von Akteursgruppen, die quasi, ja, also bereichsübergreifende Akteursgruppen, also öffentliche Hand, Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft. Welche anderen Bausteine machen den Ansatz denn noch aus, wo Sie sagen würden, okay, das veranschaulicht es?
Ja, ich glaube, diese Zusammenarbeit verschiedener Akteursgruppen ist schon ein sehr wesentliches Element. Und dann das ein bisschen aus der eigenen Erfahrung nochmal vielleicht unterlegen. Sie haben es vorhin gesagt, ich bin von der Ausbildung Agraringenieur, habe aber auch viel im Naturschutz gearbeitet. Und das sind schon zwei Gruppen, die in der Regel nicht so einfach zueinander finden. Das ist auch hier in der Region in Göttingen so gewesen, auf vielen Ebenen so gewesen. Ich fand es umso bemerkenswerter und positiver, dass bei der Erarbeitung des regionalen Entwicklungskonzepts sich beide Gruppen in einem gemeinsamen Teil Landwirtschaft und Naturschutz auf gemeinsame Formulierungen einigen konnten. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt und zeigt, was das heißen kann, wenn Menschen, die sonst eher nicht miteinander arbeiten, dann auf dieser Ebene zusammenkommen. Und da muss man natürlich sagen, ist ja die Aussicht, auch Fördermittel für Projekte zu bekommen, natürlich auch ganz wichtig. Das ist von ein Incentive, ein Anreiz, dann auch zu sagen, lasst uns das zusammen versuchen.
Mhm. Absolut.
Sie hatten nach weiteren Besonderheiten gefragt. Ich glaube, diese Partizipation auf allen Ebenen, also auch wirklich zu leben in den Regionen, das ist wirklich das alles Entscheidende. Hat das auch tatsächlich nicht die Politik beispielsweise, der Anteil der öffentlichen Vertreter zu groß wird, die dann doch, auch weil sie in der Regel noch eine gewisse Kofinanzierung beisteuern, dann doch diejenigen sind, die die Projektauswahl unter sich ausmachen würden. Das wäre sehr negativ. Aber ich habe wirklich den Eindruck, ich kann das aus der eigenen Erfahrung hier auf jeden Fall sagen, aber auch aus vielen, vielen anderen LIDA-Regionen, dass man das überwinden konnte. Mhm. Und dass es eben nicht heißt, jetzt muss jeder auch eine gleiche Anzahl von Förderprojekten dabei haben, damit das schön paritätisch ist. Nein, die Projekte, die wirklich die besseren waren, die mehr Zukunftsaussichten versprochen haben, die wurden ausgewählt. Und das wurde von allen Beteiligten auch so akzeptiert.
Haben Sie da gerade konkret ein Beispiel vor Augen, was Sie quasi so zur Illustration einmal ausführen könnten? Weil es hat sich gerade so angehört, als hätten Sie da konkret was, wo das genauso war, um das quasi zu schildern.
Na, ist jetzt ein bisschen abstrakter, aber wir hatten die Situation, dass bestimmte Gemeinden beispielsweise doch sehr viel von der EU-Förderung profitiert haben und andere eher weniger. Und wir haben das diskutiert im Vorstand der lokalen Aktionsgruppe und gerade der Vertreter der Gemeinden, der in diesem Kreis mit dabei war, hat gesagt, nein, das würde er so akzeptieren. Wenn die Gemeinde aktiver ist und eben auch dabei ist, Anträge zu unterstützen oder selber zu schreiben, dann kann es auch dazu kommen, dass sie mehr Projekte hat, also nicht eben auf diese Parität gedrungen hat.
Ja, das klingt nach einem sehr pragmatischen und kooperativen Ansatz dann auch in der Praxis. Welche Bedeutung hat denn aus Ihrer Sicht LIDA für die ländlichen Regionen? Also Sie als Regionalmanager sind ja tatsächlich in mehreren Regionen über Jahre aktiv gewesen und haben auch quasi so ein bisschen die Früchte Ihrer Arbeit da auch dahingehend gesehen. Wo würden Sie das greifbar machen oder wie?
Vielleicht zwei Aspekte. Und auch da muss man wieder immer einschränkend sagen, dass Regionen das sehr unterschiedlich umsetzen und auch an unterschiedliche Prioritäten haben. Insofern ist das nicht immer allgemein so, aber das soll ja auch so sein. Das ist ja der Ansatz, eben der, im Englischen sagt man area-based Ansatz, also auf die Region bezogen, dass man guckt, was ist hier wichtig, dass es dann unterschiedlich ist. Aber aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass einerseits wir schon die hohe Bedeutung der ehrenamtlichen Strukturen in den ländlichen Räumen gesehen haben und insofern in meiner Region dann 70-80% der Projekte von ehrenamtlichen Strukturen, also meist Vereinen, umgesetzt wurden und genau diese Vereine dadurch eine echte Stärkung erfahren haben. Auf der anderen Seite, und das spitzt sich deutlich zu, das ist jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aus dem Sachverständigenrat ländliche Entwicklung, wo wir auch Vertreter der kommunalen Spitzenverbände dabei haben. Die finanzielle Situation der Kommunen ist wirklich desaströs. Und insofern führt es dazu, dass die kommunale Politik eigentlich keine gestaltende Politik mehr machen kann. Im Grunde nur noch eine Mangelverwaltung, also immer nur noch darüber abstimmen kann, welche Schule nun schließen soll oder welcher Kindergarten. Das ist wenig attraktiv, einerseits für die Wähler, aber auch andererseits für die, die da mitmachen. Mhm. Also die sich politisch ja dann doch auch oft ehrenamtlich engagieren. Und da ist LIDA, das haben auch die Vertreter der Kommunen sehr deutlich jetzt in den letzten Wochen bei der Diskussion um die Zukunft von LIDA sehr deutlich gemacht. Da ist LIDA oft der einzige oder ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, wo man sagen kann, hier kommt nochmal eine Möglichkeit, auch für die Kommunen gestalterisch tätig zu werden. Also Dinge zu machen, die sonst aus dem normalen Haushalt einfach nicht mehr zu leisten wären. Mhm. Aber Dinge, die eben ganz besondere Bedeutung haben für die Menschen, weil sie sichtbar wären, ob es die neue Ausstattung mit Geräten eines Spielplatzes ist oder. Da gibt es also ja eine ganz breite Palette von Dingen. Und ich glaube, wir haben wirklich eine sehr aktive Bevölkerung in den ländlichen Räumen. Das würde ich fast verallgemeinern. Das ist meine Wahrnehmung, die ich aus sehr, sehr vielen Regionen habe. Und ich bin manchmal wirklich beeindruckt, mit welchem Engagement da Menschen sich einsetzen dafür, dass es in der Region bestimmte Dinge gibt, die dann besser werden, mit denen sie glücklicher sind. Und wenn dann Politik keine Möglichkeiten hat, das zu unterstützen, ja, und dann kommt ein Programm wie LIDA, dann ist das wirklich, ja, für manche ist es wie ein Sechser im Lotto. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe Menschen gesehen, die, als wir ihnen mitgeteilt haben, dass wir dieses Projekt, ganz kleine Projekte, dass wir das, dass die LRG sich entschieden hat, das Projekt zu fördern, denen fast die Tränen in den Augen standen, weil sie so glücklich waren, dass sie das jetzt machen konnten, ne? Weil es eben auch eine Anerkennung des Engagements ist, was die Leute da, die Menschen dort leisten.
Ja, cool. Also es macht natürlich total Sinn, gerade wenn man so eine aktive Bevölkerung in den ländlichen Regionen hat, dass man quasi solche Unterstützungsstrukturen hat, die das quasi, dieses Tun halt quasi noch ein bisschen kanalisieren, unterstützen und da eben einen neuen Möglichkeitsraum schaffen, um da eben die eigenen Projekte zu realisieren. Also das ist total schlüssig und wahrscheinlich auch der Grund, warum das so gut zusammenpasst, so im Kontext der ländlichen Entwicklung. Nun ist es ja wahrscheinlich aber auch so, dass es natürlich auch ortsbezogen so ein bisschen unterschiedlich gut gelingt, so auch als aus Leader-Perspektive die Leute für die eigenen Angebote zu gewinnen, sag ich mal, für die eigenen Förderangebote. Und worauf kommt es denn aus Ihrer Sicht in dem Zusammenhang an, damit der Ansatz Leader eben auch vor Ort dann auch gelebt und quasi angenommen wird von den Vereinen und auch von den Kommunen? Also gibt es da quasi ein Geheimnis aus Ihrer Sicht?
Ja, Sie haben jetzt schon im Grunde eine Voraussetzung damit beschrieben, die ich nicht sehen würde, sondern wo man aufpassen muss, dass man nicht genau in diese Falle tappt. Ich weiß, ich hatte mal ein Interview mit einem Zeitungsjournalisten und der Artikel, der da rauskam, war überschrieben, der Mann mit dem Geldkoffer. Mhm. Und komme mit viel Geld und jetzt schütte ich das aus, jetzt könnt ihr mal gucken, was er damit macht. Dieser Ansatz wäre der falsche. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich so viele Ideen im Raum sind, so viele Ansätze von den Menschen schon gedacht werden, die was unbedingt umsetzen wollen, oft über Jahre hinweg. Und für mich ist das Entscheidende, dass mit Leader gelingt, genau an diese Menschen heranzukommen, ihnen zu sagen, ja, ihr habt eine Möglichkeit, wenn ihr das gut vorbereitet und das passt in das Konzept, dann ist das wirklich eine gute Möglichkeit, diese Ideen zu verwirklichen. Mhm. Also ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg, denn all das, was ich von draußen anbringe, und das ist, ich sage das mal auch ein bisschen kritisch, so in oft auch in nationalen Förderprogrammen so, dann kommt eine Ausweibung, man hat nur wenig Zeit, man macht das relativ offen, die Leute geben sich ganz viel Mühe und setzen sich zusammen und schreiben mal einen Antrag. Aber das muss dann genau in dieses Korsett passen. Und am Ende gibt es dann noch eine Vielzahl von Anträgen, wovon nur ein kleiner Bruchteil bedient werden kann. Das schafft mehr Frustration, als dass es motiviert. Also insofern, glaube ich, ist der andere Weg der bessere. Zu gucken, wo sind schon so die kleinen Heime, die aus der Erde gucken, die muss ich finden und sagen, okay, hier lohnt sich das Gießen, hier lohnt sich das Jäten, hier kann was Größeres draus werden.
Ja, das ist doch immer ein schönes Bild, Berufsbild oder eine schöne Berufsbezeichnung des Regionalmanagers als Gärtner, der nach den Trieben sucht. Die Kombination aus EU-Fördermitteln und genau Förderung von Ehrenamtlichen ist ja dahingehend auch irgendwie relativ interessant, weil EU-Fördermittel natürlich auch mit einem gewissen bürokratischen Aufwand verbunden sind. Und das ja auch häufig auch so ein Kritikpunkt an Leader ist, dass halt der bürokratische Aufwand und so der Papierkrieg, ich spitze es mal ein bisschen zu, auch häufig schwer zu leisten ist dann teilweise von den Ehrenamtlichen. Wie müsste denn aus Ihrer Sicht das Ganze, die ganzen Strukturen, wie müssten die denn weiterentwickelt werden, damit quasi das Ganze noch stärker wirken und noch mehr Wirkung entfalten kann vor Ort, der Förderansatz?
Das ist jetzt eine Frage, die ich nur schwer beantworten kann, weil die natürlich sehr ins Detail geht. Aber da braucht man keinen Hehl draus machen. Man kann das tatsächlich genauso bestätigen. Der bürokratische Aufwand ist immens und er schafft tatsächlich auch im Bereich Leader eine Frustration von Menschen, die auch im positiven Bescheid bekommen haben, die sich dann an die Umsetzung machen und dann bei der Umsetzung merken, oh je, ich muss noch dies beachten und jenes beachten und das macht das Umsetzen tatsächlich sehr, sehr schwer. Wir kämpfen seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit Beginn, also ich kann sagen seit 20 Jahren gegen diese bürokratischen Monsterhürden, die wir da aufgebaut haben. Das Problem ist natürlich bei einer Förderung, die von Brüssel kommt, über den Mitgliedstaat an die Länder geht, die dann letztendlich an der Umsetzung beteiligt sind, aber wiederum von Brüssel geprüft werden. Da ist das Problem natürlich, dass sich da viel aufbaut. Man sagt ja auch, es spricht vom Goldplating, also dass die nationale Ebene tatsächlich noch viel mehr Regeln draufpackt, als eigentlich von der EU gefördert werden. Und wenn sie die Regel draufpackt, dann wird sie auch von der EU geprüft. Also da ist wirklich viel Bedarf zu vereinfachen. Die Kommission hat das ein Stück weit erkannt. Es gibt seit längerem, aber im Moment wird das ein bisschen konkreter, eine ganze Reihe von sogenannten vereinfachten Kostenoptionen, die angeboten werden sollen, muss man sagen. Weil so einfach, wie sich die Kommission das vorstellt, ist es allein deshalb nicht, weil es dann tatsächlich einen europäischen Rechnungshof gibt, der dann doch wieder ins Detail guckt und das Einfache wieder kompliziert macht. Wir reden und wir haben tatsächlich in den nächsten beiden Tagen, morgen und übermorgen, eine bundesweite Veranstaltung hier in Göttingen mit den LIDA-Referenten der Länder und Vertretern der LIDA-Region, wo es genau um dieses Thema geht, LIDA einfacher machen. Und da ist ein Beispiel, das sind sogenannte Draft-Budgets, also dass man wirklich mit einem Finanzplan für ein Projekt dann auch die Mittel bekommt und am Ende nur noch nachweisen müsste, man hat das so umgesetzt, mehr nicht. Aber die Tücken sind dann im Detail und allein auf nationaler Ebene gibt es nicht nur die Bewilligungsstelle, es gibt dann auch noch die Zahlstelle, es gibt noch eine bescheinigende Stelle und alle rühren mit im Kopf und meist führt das dazu, dass, ich sag mal so, die Suppe nur noch schärfer wird, also noch schwieriger zu essen. Also jeder drückt dann noch was drauf. Unsere Aufgabe muss es sein, das zu durchbrechen. Die Kommission hat sich das, wie gesagt, vorgenommen, hat auch im Entwurf für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen einige Vereinfachungsmöglichkeiten vorgeschrieben, gerade für LIDA, gerade für die kleineren Projekte. Man muss dazu sagen, dass auch in den Ländern die Umsetzung sehr unterschiedlich ist. Manchmal ist es so, dass Dinge in dem einen Land überhaupt nicht möglich sind, die im anderen Land sogar gefordert werden. Also das zeigt, wie unterschiedlich die Interpretation der Regeln dann auch auf der Länderebene am Ende ist. Und wir haben uns erhofft, dass durch die einheitliche Programmstruktur, also den nationalen Strategieplan, wir da so ein bisschen zu Vereinfachung kommen. Aber bislang, muss man ganz ehrlich sagen, ist das noch nicht wirklich gelungen. Also es gibt einen Fall, der das besonders deutlich macht. Und zwar geht es darum, dass die Mitglieder der lokalen Aktionsgruppe deutlich machen müssen, dass sie unbefangen sind und ihre Entscheidungen unbefangen treffen. Dann hat es tatsächlich eine kritische Betrachtung durch die europäischen Prüfbehörden gegeben und die haben zu einem fünfseitigen Paper geführt, in dem nun Fälle aufgeführt werden, nach denen vielleicht eine solche Befangenheit vorliegen könnte. Und anhand dieser fünfseitigen Erläuterung soll nun jedes Mitglied der LAG unterschreiben, dass er für jedes Projekt, für das er mit abstimmt, eben nicht befangen ist. Und das am Ende geht es sogar bis zur Frage, ob sie eine gemeinsame Nationalität haben oder ob sie ja in einer gemeinsamen Partei sind. Und da muss man natürlich sagen, wir reden hier über lokale Projekte, über lokale Umsetzung von Fördermitteln, wo wir ja auch hoffen, dass sich alle gut kennen und gut zusammenarbeiten, da wird das echt schwierig. Das zeigt so ein bisschen, naja, die Regeln machen den eigentlichen Ansatz, das Prinzip, was man verfolgen will, manchmal führen sie das ein bisschen zum Absurden.
Ja.
Aber wir sind dran, wir hoffen, dass wir dann, also wir werden die Hoffnung niemals aufgeben, wir hoffen, dass wir in Zukunft und insbesondere dann natürlich mit dem kommenden Regelungen, dass wir da doch zu etwas kräftigeren Änderungen, also Vereinfachungen kommen werden.
Ja, ich finde, das haben Sie gerade nochmal gut auf den Punkt gebracht, dass man das nicht durcheinander bringen sollte, die Idee des Ansatzes und die Strukturen, in die er gerade eingebettet ist, sage ich mal, im Sinne von der Komplexität und der vielen Akteure, die da irgendwie eingebunden sind. Also dass man das ein bisschen in der Bewertung vielleicht trennt, genau. Und
ja, wir müssen vielleicht dazu sagen, dass wir ja auch in der Regel in relativ kleinen Margen denken. Ja. Also wir haben, das ist auch sehr unterschiedlich, auch nach den Ländern unterschiedlich, aber wir haben doch sehr, sehr viele Projekte, die in einem Bereich deutlich unter 50.000 Meilen, oft unter 20.000 Euro liegen. Und wenn man sich dann anguckt, wie groß das Maß an Regeln ist, verglichen mit einem Projekt, da bekommt ein Hersteller von Computerchips für den Bau eines Wirbels Millionen. Und bei LIDA gibt's eine, oder in der Regel, insbesondere bei investiven Projekten, eine sogenannte Bindungsfrist. Man muss also dieses Projekt, das gefördert, dann auch von 12 Jahren wenn der Computerhersteller das macht, hat er eine Bindung von 5 Jahren. Das zeigt, wie dass die Verhältnismäßigkeit da aus dem Lot geraten ist.
Gibt es da in Sachen Verhältnismäßigkeit, gibt es da irgendwie eine Kennziffer, die das vielleicht so ein bisschen greifbarer macht? Also man kann sich das alles schon sehr gut vorstellen, aber es wäre auch mal interessant, wie groß so das Verhältnis von so bürokratischem Aufwand oder so Prüfungsaufwand, Aufwand allgemein rund um die genau Bewerbung oder Antragstellung im Verhältnis zur geförderten Höhe steht. Das wäre vielleicht mal interessant.
Es gibt tatsächlich Untersuchungen, die versucht haben zu erfassen, wie viel Verwaltungseuro für einen Fördermitteleuro ausgegeben werden. Da gibt es natürlich unterschiedliche Ergebnisse. Aber das ist natürlich auch die Schwierigkeit, die LIDA hat in der, ja, wenn wir das in Brüssel vertreten. Hier haben wir wirklich ganz, ganz viele kleine Projekte. Jedes kleine Projekt verursacht aber verwaltungsmäßig tatsächlich, weil es eben keine Mindestgrenzen gibt oder Grenzen für kleine Projekte, wo man das einfach macht, am Ende genauso viel wie ein Projekt für 3 Millionen. Und bei LIDA sind die Verwaltungskosten zu hoch. Ja, würde ich dem zustimmen. Dann müssen wir den Verwaltungsaufwand verringern und entsprechend Regeln finden, womit das einfacher geht. Aber nicht dieses Erfolgsmodell der kleinen Projekte, mit denen ja auch EU-Förderung vor Ort sichtbar wird, das in Frage stellen.
Absolut, da bin ich komplett bei Ihnen. Genau, und das Thema Sichtbarkeit ist natürlich auch immer ein wichtiger Aspekt, gerade im Blick auf ländliche Regionen, wo die EU ja häufig dann irgendwie auch nicht so richtig greifbar und sichtbar wird. Und da schafft ja LIDA auch einen großen Mehrwert mit seinen Projekten, die dann ja auch immer schön gekennzeichnet sind mit den Tafeln. Ich würde gerne mal einen kleinen, wenn wir jetzt schon bei der EU sind und beim Thema Europa, würde ich einmal ganz kurz unsere kleine Tradition zwischenschieben, nämlich unser Lieblingsdialektwort oder den Lieblingsdialektspruch aus der eigenen Region. Was haben Sie uns denn da mitgebracht, Herr Bernd? Da bin ich jetzt gespannt.
Ja, ich lebe ja hier in einer Region, die doch fast komplett Hochdeutsch spricht. Insofern gibt es nicht so viele Dialektwörter, die einem da einfallen. Aber ich habe einfach mal den Begriff Tee mitgebracht. Ein Begriff, der hier ganz geläufig ist, aber tatsächlich nicht beispielsweise in ganz Deutschland, also nur in ganz bestimmten Regionen, der aus meiner Sicht aber doch eine große Bedeutung hat. Tee als quasi ein Versammlungsplatz im Dorf. Und ich habe den Begriff mir ausgewählt, weil ich glaube, gerade auch im Hinblick auf die Diskussionen, die wir gerade haben zu demokratischen Verhältnissen und zur Zustimmung zur Demokratie, ist eins, was wir unbedingt brauchen, Begegnungsorte. Orte, wo Menschen zusammenkommen und zwar nicht virtuell, sondern tatsächlich face to face. Und die haben wir ja in unseren Dörfern immer weniger. Das ist klar, die Bank ist weg, der Dorfladen ist weg. Oft dann die Schule, der Kindergarten. Es gibt also nicht diesen alltäglichen Ort der Begegnung. Das ist ein Unterschied. Ich fand das ganz toll. Reinhard Mante hat dazu einen Aufsatz geschrieben, ein Soziologe, der die Bedeutung auch dieser Begegnungsorte sehr hoch hängt. Aber er hat diesen Artikel überschrieben, nicht nur ein Begegnungscafé. Das ist eben genau der Unterschied. Also nicht nur wieder was Künstliches, was eigentlich gar nicht in den Alltag der Menschen reinpasst, was viel Aufwand braucht, aber auch dann künstlich am Leben erhalten werden muss, sondern eben ganz alltägliche Orte. Und ich bin so ein bisschen auf diesen Begriff gekommen, auch weil in meinem Nachbarort ein ganz kleiner Ort, ich würde sagen 250 Einwohner, die haben genau das gemacht. Sie haben ihren Tee wiederbelebt, haben da angefangen mit 2 Bänken, dann wurden es 4, dann wurden es 6, dann kam noch ein Bücherschrank dazu. Und wenn das Wetter es zulässt und man kommt durch diesen Ort, dann sitzen da in der Regel abends mindestens 10 Leute. Und das finde ich so fantastisch, was zeigt, es braucht nicht viel, aber es braucht den Anlass, es braucht den Ort, wo man sich treffen kann. Und dann kommen Menschen wieder zusammen. Und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt, auch wenn man daran denkt, wie sich ein Ort dann weiterentwickeln kann. Weil da kann man das besprechen. Da kann man gemeinsam neue Projekte sich ausdenken oder in Angriff nehmen. Also insofern fand ich diesen Begriff ganz, ganz bedeutsam. Und ich sehe schon, dass in ganz vielen anderen Orten man sich da auch Gedanken macht. Also den Anlass hat, diesen Titelplatz wieder neu zu gestalten, attraktiver zu machen.
Ja, vielen Dank für das spannende Wort. Das passt auf jeden Fall sehr gut in die Zeit, finde ich. Genau, gerade wenn man irgendwie beobachtet, wie viele Bänke auch irgendwie nicht instand gehalten werden, wie viele Strukturen auch irgendwie wegfallen und dass das nicht immer das Riesenbegegnungshaus, das Riesenbegegnungszentrum braucht, sondern eben auch, dass teilweise auch niedrigschwellige Strukturen und ansprechende öffentliche Räume einfach ausreichen, um Begegnung zu schaffen. Da bin ich komplett bei Ihnen. Deswegen vielen Dank, dass Sie uns dieses Wort mitgebracht haben. Inhaltlich würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen auf das Thema EU-Ebene eingehen. Wir hatten es gerade schon an vielen Stellen, also es drängt sich fast schon auf, würde ich sagen. Wir haben ja gerade auf EU-Ebene Diskussionen, genau rund um die Weiterentwicklung des mehrjährigen Finanzrahmens, also des Haushaltsplans der EU. Und bisher war es ja so, dass es viele verschiedene Fonds gab mit verschiedenen Schwerpunkten rund um Agrarpolitik, also die GAP, genau den Sozialfonds, die Kohäsionsfonds, Fischereifonds und dass das jetzt alles ein bisschen stärker harmonisiert und zusammengefasst werden soll im Rahmen von nationalen und regionalen Partnerschaftsfonds, die auf Nationalebene ja jetzt schon vor kurzem quasi implementiert wurden, aber jetzt quasi noch stärker fokussiert werden sollen und die inhaltlichen Programme darin zusammengefasst werden. Vielleicht können Sie uns einmal kurz abholen, was da aktuell von der Kommission diskutiert wird an Umstrukturierungen und wie stark dabei LIDA und ländliche Räume und ländliche Entwicklung vor allem quasi mitgedacht wurden bisher oder wie stark vielleicht auch nicht.
Sie haben eigentlich die wichtigsten Botschaften schon genannt, nämlich die Auflösung der uns allen oder denen, die mit EU-Förderung zu tun haben, bekannten Fondsstruktur. Wir sind tatsächlich im Bereich der ländlichen Entwicklung und der Landwirtschaftsförderung da schon einen Schritt vorausgegangen in der jetzigen Förderphase. Da hatten wir ja auch die zwei Säulen, die in zwei unterschiedlichen Fonds beheimatet waren, die man da auch schon zusammengefasst hat, eben in diesem auch schon genannten nationalen Strategieplan. Ich muss ganz offen gestehen, ich war kein großer Freund dieser Zusammenführung, weil es eben die ländliche Entwicklung doch sehr eng an die Landwirtschaft angeknüpft hat, was ihr aus meiner Sicht nicht gerecht wird. Die Landwirte sind wichtige Partner in den ländlichen Räumen, aber wir müssen der Realität ins Auge sehen. 90-95% der Menschen, die in den ländlichen Räumen wohnen, haben keinen direkten Bezug mehr zur Landwirtschaft. Und auch die müssen Ziel sein, wenn wir sagen, wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen. Nun hat man eben zunächst mal gesagt, wir wollen alles einfacher machen, indem wir einen großen Fonds machen, wobei es ja andere Bereiche wie Wettbewerbsförderung gibt, die ausgeklammert wurden. Im Grunde der Fonds, wir sprechen mittlerweile gar nicht mehr von dem Fonds, sondern umgesetzt werden soll dieser Fonds über den nationalen und regionalen Partnerschaftsplan. Das ist ein bisschen das Pendant zum jetzigen nationalen Strategieplan, der aber eben viel mehr Themenfelder umfasst. Also insofern geht es immer darum, was wird über diesen nationalen, regionalen Partnerschaftsplan umgesetzt und wie soll das vonstatten gehen? Am Anfang war es durchaus ja sogar so gedacht, dass die gemeinsame Agrarpolitik auch Teil dieses großen Fonds sein würde. Das hat man schon korrigiert, hat es also herausgelöst, dann doch wieder, hat hier einen auch Mindestfördersummen genannt, ganz konkret für die GAP, allerdings eben nur für den landwirtschaftlichen Teil der gemeinsamen Agrarpolitik, eben nicht für die ländliche Entwicklung. Aus meiner Sicht ist dann schon ein großer Fehler gemacht worden, indem man einerseits gesagt hat, ja, wir wollen vereinfachen, wir machen es jetzt alles zusammen und wir wollen auch keine Mindestansätze für bestimmte Bereiche haben, sondern das wollen wir den Mitgliedstaaten überlassen. Und dann hat man doch gleich wieder angefangen auszuklammern und das mutet zum Teil etwas skurril an, will ich mal sagen. Und das gilt insbesondere dann für die ländliche Entwicklung und für LIDA, die auch ausgeklammert wurden, eigentlich sozusagen in die Ecke der GAP gepackt wurden, LIDA. Aber das Mindestplafond für die GAP, darin ist LIDA nicht enthalten. Finanziert werden soll LIDA, obwohl es eben außerhalb dieses nationalen regionalen Partnerschaftsplans erwähnt wird, finanziert werden, soll es aber aus diesem Plan. Und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht stringent. Und man hat bei der Beschreibung von LIDA in dem Teil der GAP ganz extrem und eng das an die Landwirtschaft geknüpft, was wir sehr, sehr kritisch sehen. Das hat die Kommission über Briefe von Frau von der Leyen schon auch etwas deutlich zurückgenommen, hat auch inzwischen gesagt, alle Maßnahmen des NRPP können auch in LIDA umgesetzt werden. Trotzdem bleibt ein ganz ungutes Gefühl. Das geht bis in die Frage, welche Regeln gelten denn für die Finanzierung? Weil für LIDA in der gemeinsamen Agrarpolitik-Ecke gelten andere Regeln für LIDA, was es daneben auch geben soll, LIDA als Teil des NRPP, des großen Fonds, also des nationalen regionalen Partnerschaftsplans. Da ist es auch genannt, wie gesagt, mit unterschiedlichen Regeln.
Also es existiert zweimal, einmal quasi im gesicherten agrarnahen Bereich und einmal quasi im frei zuordnenbaren Bereich, richtig?
Ja, im Agrarbereich, das ist ja das Verrückte, ist es auch rausgelöst aus der eigentlichen GAP und eben auch nicht Teil der gesicherten Mittel. Also es gibt keinen gesicherten Ansatz für LIDA im Bereich der GAP. Es ist im Bereich der GAP, wird nur gesagt, da muss der Mitgliedstaat LIDA umsetzen, aber ohne einen Mindestanteil aus dem Fonds dafür zu nennen.
Okay.
Und ja, wenn man sagt, man muss das umsetzen, aber wir sagen nicht, wie viel ihr dafür einsetzen müsst, liebe Mitgliedstaaten, dann ist das natürlich maximale Unsicherheit.
Ja.
Und auf der anderen Seite sehen wir es natürlich positiv, dass LIDA auch in den großen Fonds gehört, weil das ist eigentlich das, was wir immer gefordert hatten vorher, ein Multifonds. LIDA hat ein ganz breites Spektrum von Maßnahmen und das bildet nur der Gesamtfonds. Das ist Kohäsion, das ist also, da kommt ganz viel zusammen. Aber die Frage ist eben, mit welchen Rahmenbedingungen? Und wir kämpfen natürlich insbesondere um ein Mindestplafond. Und wenn man das anmerkt, wenn man das auch kritisiert an dem Entwurf, an dem Vorschlag der Kommission, dann wird man von der Kommission oder von den Vertretern der Kommission in der Regel angegangen. Was wollt ihr denn jetzt? Die Mitgliedstaaten wollten immer größtmögliche Entscheidungsfreiheit. Jetzt geben wir sie euch. Ihr dürft alles machen mit dem Geld, was ihr wollt. Ihr dürft das wiedergeben. Ihr dürft das aber auch da nochmal in die Landwirtschaft geben. Also warum beschwert ihr euch? Und da würde ich ganz klar sagen, ich finde das für ein sehr, sehr gefährliches Vorgehen der Kommission, weil sie im Grunde ihre eigenen Ziele damit aufgibt. Und für mich ist das Ziel, das eigene Ziel von LIDA genau der Bottom-up-Ansatz. Also Menschen vor Ort die Möglichkeiten der Entscheidung und auch der finanziellen Teilhabe zu geben und nicht alles über die Top-Down-Methode an die Empfänger zu geben. Und das gilt natürlich für andere Ziele auch. Wir haben im Bereich Naturschutz und Agrarumweltmaßnahmen ja auch einen ganz starken Rückgang. Es ist nichts mehr verpflichtend, auch in diesem Bereich. Und ja, es zeigt eben, dass EU damit eigentlich ihre eigene Daseinsberechtigung in Frage stellt. Denn wenn ich das Geld von den Mitgliedstaaten einsammle, nur um es ihnen dann zur eigenen Verwendung wieder zurückzugeben und dafür aber einen riesigen Apparat brauche, dann macht das wenig Sinn. Und ich finde, das ist doch eigentlich das Tolle. Und gerade, das darf ich vielleicht auch so sagen, im Bereich des Naturschutzes stünden wir ohne Europäische Union längst nicht da, wo wir im Moment stehen. Aber wenn ich das alles aufgebe, gefährde ich das natürlich. Jetzt muss man sagen, zwischenzeitlich die Kommission über Frau von der Leyen auch das Rural Target, das ländliche Ziel, ins Gespräch gebracht. Seitdem für dieses Ziel soll ein Anteil der freien Mittel aus diesem großen Fonds zur Verfügung gestellt werden. Es war die Rede von 10%. Aber dieses Rural Target ist überhaupt nicht definiert und wir hatten schon große Sorge, dass das sehr frei interpretiert werden darf. Also jetzt gibt es Vorschläge beispielsweise, die Mittel, die da reinfließen sollen, dann doch zu einem großen Teil wieder für die Direktzahlungen zu verwenden. Andererseits in dem Vorschlag steht beispielsweise drin, dass es für regionale Eisenbahnen verwendet werden soll und nur ein ganz, ganz kleiner Teil wiederum aus diesen Rural-Target-Mitteln dann für die ländliche Entwicklung. Das können wir natürlich so überhaupt nicht akzeptieren und wir treten sehr dafür ein, dass es für LEADER, für diesen Bottom-up-Ansatz, LEADER CLLD, wie man das auch immer nennen mag, eine klare Mindestquote geben wird.
Genau, CLLD muss man vielleicht dazu sagen, genau, Community-Led Local Development, also genau quasi, was Sie schon thematisiert hatten, also quasi dieser Bottom-up-Ansatz, genau, Lösungen entlang der lokalen Bedarf zu entwickeln. Mit Blick auf die Zeit, ich glaube, da war schon sehr, 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 sehr viel an spannenden Einblicken mit dabei, sowohl aus der Praxis als auch genau in die aktuellen Diskussionen auf EU-Ebene aktuell. Zum Ende hin haben wir hier immer eine kleine Podcast-Tradition, nämlich das Landü-Ei, wo uns die Gäste und Gästinnen immer eine Kleinigkeit mitbringen an überraschenden Statistiken, Anekdoten, Beobachtungen, die sie in letzter Zeit im Zusammenhang mit den ländlichen Räumen gemacht haben. Daher auch an Sie die Frage, Herr Berndt, was Sie uns da mitgebracht haben und was wir gemeinsam auspacken können.
Ja, es fällt mir ein bisschen schwer, wenn Sie das jetzt so positiv ankündigen, da mein Überraschungsei nicht unbedingt so positiv ist, sondern im Grunde zeigen soll, wo wir gerade stehen und wo wir auch tatsächlich eine Problematik sehen. Und das ist ein Beispiel, das tatsächlich aus meinem Wohnort, aus meinem Dorf, das Dorf hat 650 Einwohner etwa, stammt. Und es ist ein Beispiel, es geht um die Schließung der Grundschule, aha, die eine lange, lange Tradition hat. Und das ist das eine, es ist ein politischer Prozess und es ist politisch entschieden. Ich glaube tatsächlich, ohne die wirklichen Ausführungen oder Auswirkungen einer solchen Schließung zu beachten und mit in das Kalkül zu ziehen, das ist das eine. Aber das andere ist, es wird hier vor Ort eine Initiative gegeben, die mit einem aus meiner Sicht unfassbaren Engagement versucht hat, die Schule zu retten und sich dagegen zu stellen. Bis hin zu juristischen Mitteln oder juristischen Wegen, die sie eingeschlagen haben. Mhm. Also ich habe das ein bisschen von außen verfolgt und mich haben diese Menschen, junge Menschen zum Teil mit Kindern, zum Teil auch nicht und also die dann gar nicht mal einen eigenen Vorteil davon haben, die sich aber mit einem unglaublichen Engagement eingesetzt haben, um die Schule zu retten, die ein Crowdfunding organisiert haben, um eben die juristischen Mittel auch nutzen zu können. Es sieht so aus, dass am Ende gewisse juristische Spitzfindigkeiten und ja die Adressierung der Klage an die falsche Stelle dann dazu geführt haben, dass man diese ganzen Stimmen dieser Menschen letztendlich zum Verstummen gebracht hat. Und ja, was mich besonders bedrückt hat, war, dass die Gemeinde, die Politik auch in der Gemeinde es nicht verstanden hat, das erstmal als ein unglaublich willkommenes Engagement von Menschen für ihr Dorf, für ihre Region anzuerkennen. Das ist eigentlich doch genau das, was wir wollen. Und ja, ich glaube auf der anderen Seite eben, dass eine Schule, wir haben vorhin über Begegnungsorte gesprochen, ganz, ganz wichtiger Ort ist, da lernen sich gerade Junge, auch zugezogene Familien kennen, da knüpfen sie Kontakte, da lernen sich auch die Kinder kennen, da entwickeln Kinder auch eine gewisse Nähe zu ihrem Ort, eine gewisse Beziehung zu ihrem Ort. Dass es nicht richtig ist, wie wir es im Moment machen, die kleinen Schulen alle in Frage zu stellen und stattdessen wie viel Geld, es geht um wahrscheinlich etwa 20 Millionen oder mehr, die die Gemeinde in die Hand nimmt, um neue, große, zentralere Schulen zu bauen oder umzubauen. Und ja, mit dem Ergebnis, dass die Kinder, so klein sie dann auch sind, ziemlich lange Wege zu absolvieren haben, was auch zeitlich, die stehen dann sehr, sehr früh auf, eine echte Herausforderung ist. Ja, mein Appell geht eigentlich in die Richtung anzuerkennen, dass sich Menschen hier sehr, sehr viel Gedanken gemacht haben, ohne dabei in irgendeiner Weise zu provozieren zu wollen oder die wirklich sehr sachlich argumentiert haben, dass man aber ja nach meiner Wahrnehmung eher versucht hat, sie zu diskreditieren, als sie als ernsthafte Gesprächspartner mit an den Tisch zu holen und gemeinsam zu überlegen, ob es vielleicht auch andere Lösungen gibt. Und ja, wie gesagt, jetzt kein so positives Beispiel, aber vielleicht ein Beispiel, was uns unter den einen oder anderen zum Nachdenken anregt, was wichtig ist für unsere ländlichen Räume.
Auf jeden Fall. Wir haben gerade das Thema Schulschließung. Ich glaube, das ist vielerorts vermutlich ein Thema, was die Leute umtreibt und auch die Frage, wie man ja da irgendwie in den Diskurs geht auf eine konstruktive Art und Weise, dass danach nicht irgendwie neue Gräben entstehen zwischen den Menschen, die da irgendwie engagiert sind und den Leuten, die das am Ende zu entscheiden haben. Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, die, glaube ich, sich an vielen Orten stellt. Deswegen ist es jetzt kein super Happy End im Sinne dieser Podcast-Folge, aber es ist trotzdem eine wichtige Frage und ein wichtiges Thema zum Hinschauen und zum Diskutieren. Von daher danke ich Ihnen auch, dass Sie das mitgebracht haben und bedanke mich auch allgemeiner, dass Sie genau uns sehr auf den Punkt durch dieses Thema geführt haben. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen dieses Gespräch zu führen und genau, vielen Dank für den spannenden Einblick in Leader von der Praxis bis zur EU-Ebene. Genau, deswegen vielen Dank.
Ja, vielen Dank an Sie, dass ich die Möglichkeit hatte. Und ich habe mir im Vorfeld wirklich Gedanken gemacht, wie füllt man jetzt in einem solchen Gespräch 1,5 Stunden. Und jetzt würde ich sagen, wir könnten noch 1,5 Stunden weiterreden und hätten es noch lange nicht erschöpfend behandelt, das Thema. Das zeigt, wie viel doch in diesem Thema steckt.
Absolut, das stimmt. Dann vielen Dank und genau, Ihnen noch einen schönen Tag.
Ich danke Ihnen nochmal.